Ich liebe den Schriftsteller Bertolt Brecht, schätze ihn sehr, einer der bedeutendsten Schriftsteller des 20. Jahrhunderts. Ich liebe seine pointierte Ironie, ich mag seine Gedichte, ich habe sehr viel von ihm gelernt. Seine politische Überzeugung teile ich nicht, er ist freiwillig in die DDR gezogen damals, kann ich nicht ganz nachvollziehen, aber Ich habe früher schon sehr interessiert seine Geschichten vom Herrn Keuner gelesen. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, die Geschichten vom Herrn Keuner von Bertolt Brecht. Die lohnen sich, sind kurz und knackig und eine davon möchte ich euch jetzt vortragen. Die geht nicht allzu lange. Sie lautet, ein Mann, der Herr K. steht auch für Herr Keuner, ein Mann, der Herrn K. lange nicht gesehen hatte, begrüßte ihn mit den Worten, Sie haben sich gar nicht verändert. Oh, sagte Herr K. und erbleichte. Das ist die Geschichte. Ich lese sie nochmal vor. Ein Mann, der Herrn K. lange nicht gesehen hatte, begrüßte ihn mit den Worten, Sie haben sich gar nicht verändert. Oh, sagte Herr K. und erbleichte. Du hast dich gar nicht verändert. Manchmal sagt das meine Frau zu mir. Und auch dann erbleiche ich, weil ich weiß, dass sie so oft recht hat. Dass es Dinge gibt in meinem Charakter, in meinem Wesen, die haben sich nicht verändert. Negative Angewohnheiten, Dinge, die nicht gut sind. Du hast dich gar nicht verändert. Keine gute Aussage. Etwas, das mich ins Nachdenken bringt. Aber wisst ihr, von wem ich diesen Satz niemals hören möchte. Ich möchte diesen Satz nicht von Gott einmal hören. Dass Gott mich begrüßt und sagt, Christoph, du warst jetzt 50 Jahre oder wie auch immer, wie lange Christ und du hast dich gar nicht verändert. Das wäre das Schlimmste, was mir passieren könnte. Das möchte ich nicht. Ich möchte diesen Satz nicht hören von Gott. Du hast dich gar nicht verändert. Matthias, du hast gefragt, warum ist dieser Wert Veränderung, warum ist der in unserem Wertekanon, warum ist der uns wichtig? Und ich möchte gleich mit der Hauptthese, mit der Hauptaussage auch dieses Gottesdienstes, dieser Predigt, reinbrechen, gleich offen auf den Tisch legen. Zunächst aber lese ich nochmal unseren Wert, so wie er formuliert ist und wie er auch in dieser tollen Grafik zum Ausdruck gebracht wird. Veränderung, wir leben Veränderung, wir hören auf Gott, sind bereit umzudenken und gehen mutige Schritte. Ich werde auf diese Formulierung noch eingehen. Jetzt nochmal die Frage, warum ist Veränderung einer unserer Werte? Warum ist uns der so wichtig? Hier die Hauptaussage. Nur veränderte Menschen verändern die Welt. Und nur veränderte Gemeinden leben Gottes Vision für die Kirche. Nur veränderte Menschen verändern die Welt. Ich glaube, dass das stimmt. Und deshalb beunruhigt mich dieser Satz von Bertolt Brecht. Und deshalb beunruhigt mich das auch, wenn meine Frau das zu mir sagt. Du hast dich gar nicht verändert. Denn wisst ihr, wenn Gott nicht die Kraft hat, uns zu verändern, warum sollen wir an ihn glauben? Wenn unsere Mitmenschen nicht wahrnehmen an uns, an unserem Leben, dass Gott die Kraft hat, uns zu verändern, was sollte daran interessant sein? Klar, Kirche kann Spaß machen. Es kann schön sein, es ist ein nettes Hobby, Sonntagmorgens hier zu sein, statt noch im Bett zu liegen oder joggen zu gehen. Wenn wir das so möchten, werden unsere Zeitgenossen sagen, wenn das euer Ding ist, Sonntagmorgens 2 Stunden, 1,5 Stunden in so einem stickigen Saal zu sitzen, wenn ihr euch das antun wollt, okay, dürft ihr gerne machen. Aber das interessiert uns nicht. Ich glaube, was Interesse weckt, wo Menschen neugierig werden, wo Menschen aufhorchen, ist dort, wo Veränderung passiert. Dort, wo wirklich sichtbar wird, dass Gott die Kraft hat, uns zu verändern. Zwischen meiner Frau und mir gibt es so ein bisschen ein geflügeltes Wort, das heißt Leo Massot. Leo Massot. Wir hatten, das ist schon viele Jahre her, waren wir zusammen in einer Kommunität für eine gewisse Zeit. Und da war ein Ehepaar und da hat die Ehefrau immer mal wieder so gesagt, Leo Massot. Also zum Beispiel, Leo Massot mal die Windeln wechseln von unserer Kleinen. Also für die Nicht-Schwaben oder Schweizer, Leo, man sollte, man müsste mal. Leo Massot noch der Müll raustragen. Man sollte, ja. Aber angesprochen war natürlich Leo. Leo sollte sich verändern. Leo sollte was machen. Wisst ihr, Massot so viel in dieser Welt. Man müsste ganz viel. Aber wir gehen immer davon aus, es sollten eigentlich die anderen machen. Ich kann so bleiben, wie ich bin. Leo Massot. Wir nehmen uns manchmal damit ein bisschen auf den Arm, Annette und ich, wenn es was zu tun gibt, dann sagen wir so, Leo Massot. Aber genau darum geht es, dass wir eine Gemeinde sind, dass wir Menschen werden, wo man nicht so die Aufgaben und die Veränderungsprozesse an andere delegiert, sondern wo man anfängt, ich sollte, ich möchte. Ich möchte mich verändern. Ich möchte nicht wegschauen, wenn der Müll überquillt. Ich möchte nicht wegriechen, wenn die Windel schon seit 2 Stunden stinkt. Und dann sagen, Leo Massot. Nein, ich möchte etwas verändern. Und ich kann nur etwas verändern, wenn ich selbst verändert werde. Nur veränderte Menschen verändern die Welt. Und nur veränderte Gemeinden leben Gottes Vision für die Kirche. Ich möchte kurz 2 praktische Beispiele aus der Kirchengeschichte anführen, wo wir das in exemplarischer Weise verwirklicht sehen. Ein Beispiel für mich ist Franz von Assisi. Als Franziskus im 11., 12. Jahrhundert gelebt hat, da war die Kirche sehr, sehr, sehr korrupt, marode, wertlos, profillos, verstrickt in viele, viele Machtkämpfe mit der weltlichen Macht, war sehr, sehr reich, war darauf bedacht, die Pfründe zu sichern, also sehr, sehr desolate und schlimme Zustände. Und dann hat diesen Franziskus von Assisi der Ruf Gottes getroffen. Und Franz von Assisi hat gespürt, es ist jetzt nicht dran, Kirche Massot. Man sollte, lieber Papst, liebe Kardinäle, man sollte jetzt das weniger machen und das mehr machen, sondern er hat gesagt, ich beginne bei mir. Ich lebe ein Leben in völliger Armut. Das, was die Kirche sollte, das lebe ich. Ich fange damit an. Ich sage nicht, ihr Kardinäle, ihr seid zu reich, lieber Papst, du bist zu machtgeil. Ich fange an bei mir und lebe das, was das Evangelium mir aufträgt. Er hat komplett auf alle seine Reichtümer verzichtet. Der Legende nach ist er als einer der ersten Aktionen in eine Leprasiedlung außerhalb der Stadt gegangen und hat dort angefangen, die Leprakranken zu umarmen, um ihnen Gottes Liebe körperlich spürbar zu machen. Veränderung bei Franziskus von Assisi, das war eine Reformbewegung, die dann entstanden ist. Der Franziskanerorden, der sehr, sehr viel bewegt hat innerhalb der katholischen Kirche zum Guten, beginnend mit diesem einen Mann, der bereit war, sich persönlich zu verändern. Das ist das eine Beispiel. Über das zweite Beispiel bin ich gestolpert, als ich nochmal, weiß nicht, über Mission, Wiebke, keine Ahnung, wie ich draufgekommen bin, nachgedacht habe über die Herrnhuter Brüdergemeine. Herrnhuter Brüdergemeinde wurde 1727 gegründet von Nikolaus Graf von Zinzendorf. Und es waren relativ wenig Menschen zu Beginn, die da in Herrnhut gewohnt haben. Meistens so waren das Flüchtlinge, böhmische Brüder. Und die haben dann diese Kommunität gegründet. Und 5 Jahre später hat Herrnhut ihre ersten beiden Missionare ausgesandt. 5 Jahre später. Ich sage es jetzt mal nach der Gemeindegründung. Es ist ein bisschen nicht ganz korrekt, aber ich tue es mal so vereinfachen. 5 Jahre nach der Gemeindegründung hat Herrnhut 2 Missionare ausgesandt. Und zwar Missionare, die zu den Sklaven gegangen sind in Schwarzafrika und bereit waren, sich dort selbst versklaven zu lassen, weil sie gewusst haben, wir kommen an die gar nicht ran, außer wenn wir selber mit denen das Leben teilen. Wenn wir genau unter den gleichen Bedingungen leben wie sie, nur dann können wir ihnen Gottes Liebe weiterleben. Und sie haben das gemacht. Waren bereit, in diesen entwürdigenden Verhältnissen zu leben. Und im Laufe der Zeit hat Herrnhut viele Missionare ausgesandt, sind zu den Eskimos gegangen, zu den Indianern nach Nordamerika, weil sie gesagt haben, Gottes Liebe verändert uns so, dass wir in diese Verhältnisse hineingehen möchten, um Gottes Liebe weiterzutragen. Und ich war schockiert, als ich diese Zahl gelesen habe, bereits im Jahr 1760, als Zinzendorf starb, also stark 30 Jahre nach der Gründung, hat Herrnhut, die Herrnhuter Bewegung, 226 Missionare ausgesandt. 30 Jahre nach Gemeindegründung. Wir sind gar nicht mehr weit weg von dieser Zahl hier als Freie Evangelische Gemeinde Böblingen von 30 Jahren. Und wir haben es noch nicht auf 226 Missionare geschafft. Wir haben noch ein bisschen was vor, Wiebke, um dahin zu kommen. Aber ihr spürt etwas. Da sind Menschen von Gott verändert worden, haben gesagt, das fängt bei uns an. Nicht Leo Massot, ja, Missionsbefehl, man sollte eigentlich den Missionsbefehl leben, sondern ich fange an, diesen Missionsauftrag auszuleben. 2 Beispiele, jetzt schauen wir in die Bibel. Es hat sich mir ein Bibeltext aufgedrängt, der aus der Jahreslosung von letztem Jahr stammt. Das klingt noch nach bei mir und ich lese aus Ezechiel 36. Dort sagt Gott durch den Propheten Ezechiel, ich werde reines Wasser auf euch sprengen und ihr werdet rein sein von all euren Unreinheiten und von all euren Götzen werde ich euch reinigen. Und wisst ihr, als ich so über diesen Text nachgedacht habe, habe ich gedacht, ganz, ganz viele Christen und auch ich gehöre dazu, für viele, viele Christen endet dieser Text an dieser Stelle. Ich werde reines Wasser auf euch gießen und euch reinigen von all eurer Unreinheit. Das Evangelium besteht für viele, viele Christen einfach darin, Vergebung zu empfangen. Das ist damit gemeint. Reines Wasser, das ist das Symbol für Vergebung. Und für viele Christen endet das Evangelium an dieser Stelle. Vergebung, Vergebung, Rechtfertigung ist gut. Ich komme in den Himmel. Prima. Aber der Text geht weiter. Und ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Und ich werde meinen Geist in euer Inneres geben und ich werde machen, dass ihr in meinen Ordnungen lebt und meine Rechtsbestimmungen bewahrt und tut. Wie geht der Text denn weiter? Es bleibt nicht bei der Vergebung stehen, sondern Gott sagt, ich will euch verändern. Ich will euch verändern. Das ist ein hartes Herz. Steinhart hier drin. spüre das manchmal auch bei mir. Hart. Ich will dich verändern. Ein neues Herz. Ich will meinen Geist in euch legen und solche Menschen aus euch machen, die in meinen Rechtsbestimmungen leben. Und wisst ihr, wir feiern heute Abendmahl. Und wir feiern das Kreuz. Da steht es. Immer wieder gehe ich in meinen Predigten auch zu diesem Kreuz. Und das Kreuz steht für Vergebung, für bedingungslose Gnade. Aber wisst ihr, Jesus ist nicht nur für Vergebung gestorben, sondern auch für Veränderung. Jesus ist auch dafür gestorben, dass er uns verändern darf. Dass unser Herz neu werden darf. Wenn wir Jesus, wenn wir das Evangelium, wenn wir das Kreuz, wenn wir das Abendmahl auf Vergebung reduzieren, dann schneiden wir aus der Bibel, aus dem Anliegen und aus der Liebe Gottes ein ganz großes Stück raus. Gottes Liebe möchte dann zum Ziel kommen, wenn er uns verändern darf. Und ihr spürt so eine Herzoperation. Das ist etwas, was an die Wurzeln geht, was ans Eingemachte geht, an die Eingeweide, an das Innerste. Gott möchte uns nicht nur unsere Symptome verändern. Gott möchte nicht nur eine oberflächliche Verhaltensveränderung bei uns bewirken, sondern eine Herzensveränderung. Und er verspricht uns das durch seinen Geist. Wie kann das geschehen? Wie geschieht Veränderung? Wir werden euch mit diesen Werten ja noch die nächsten Jahre verfolgen. Ich kann heute nicht alles sagen. Ich möchte ein paar Dinge antippen. Nochmal dieses Bild. Eigentlich steht da drin, wie Veränderung passiert. Eigentlich brauchen wir nur lesen, was da steht. Da heißt es, wir leben Veränderung. Wir hören auf Gott. Wir sind bereit, umzudenken und gehen mutig Schritte. Das sind die Punkte. Wir hören auf Gott, wir denken um und wir gehen mutig Schritte. So kann Veränderung beginnen. Punkt 1, wir hören auf Gott. Wir hören auf Gott. Und wisst ihr, da möchte ich ganz direkt und ganz unverblümt und unverschämt von der Bibel sprechen. Wir hören Gott vor allem und vorrangig in der Bibel und durch die Bibel. Wenn wir wissen möchten, wie Gott ist und was er für unser Leben geplant hat und wie er uns verändern möchte, dann müssen wir auf die Bibel hören. Wir müssen Gott zu unserem Herzen sprechen lassen durch die Bibel. Einen anderen Weg gibt es nicht. Gottes Wort hat die Kraft, uns zu verändern. Und möchte uns verändern. Jeremia 23, 29 heißt, ist mein Wort nicht wie ein Hammer, der Felsen zerschmeißt. Und Hebräer 4, Vers 12, Gottes Wort ist scharf wie ein zweischneidiges Schwert. Wie sollen wir uns verändern, wenn wir uns dem Wort Gottes nicht aussetzen? Leute, es ist mir wirklich ernst. Wir müssen eine Bibelgemeinde sein, eine bibellesende und hörende Gemeinde sein, damit Gott uns verändern kann. Es geht nicht anders. Wir müssen unser Ohr Gott zur Verfügung stellen und sagen, rede du, ich will das wahrnehmen, was du sagst. Ich will dich verstehen lernen, ich will dein Wesen sehen, ich will deinen Plan für diese Welt und für mein Leben verstehen. Und vorrangig redet Gott durch sein Wort, durch die Bibel zu uns. Lasst uns die Bibel wieder neu entdecken. 2017 ist rum, das Jubiläumsjahr, Sola Scriptura, dieser massive reformatorische Durchbruch wieder neu zur Bibel, der geschehen ist im 16. Jahrhundert. Hey, lasst ihn uns weiterführen. Als freie evangelische Gemeinde, lasst uns eine Bibelgemeinde sein. Die Bibel nicht geringschätzen. Aber Gott redet nicht nur durch die Bibel, er redet auf der Grundlage der Bibel auch durch seine innere Stimme zu uns. Dass er uns Dinge aufs Herz legt, dass wir spüren, jetzt bist du gemeint, jetzt gibt er uns einen Impuls, wo er uns irgendwas zuflüstert und sagt, tu das oder lass das bitte, das ist nicht gut. Dann lasst uns sensibel sein auch darauf. auf diese innere Stimme des Heiligen Geistes zu hören, wie gesagt, auf der Grundlage der Heiligen Schrift, nicht gegen sie, auf der Grundlage der Heiligen Schrift zu hören, was Gott uns durch seinen Geist zuflüstert im Alltag. Und dann gibt es auch das, dass Gott zu uns spricht durch andere Menschen. Dass Menschen in unser Leben hineinsprechen und sagen, du, ich nehme da was wahr bei dir, das fühlt sich nicht gut an. Da nehme ich was Ungesundes wahr, können wir drüber reden, was ist denn los mit dir? Oder auch was Ermutigendes, ein Auftrag, eine Berufung kann Gott durch andere Menschen aussprechen. Also lasst uns das nicht gegeneinander ausspielen, Bibel, die innere Stimme und auch das, was andere Menschen zu uns sagen, Christen, die auch den Geist Gottes haben. Aber lasst uns auf Gott hören, weil ohne das Hören auf Gott spüren wir nicht, was dran ist, wo wir uns verändern dürfen und sollen. Und Gottes Wort hat auch die Kraft, das in uns freizusetzen, was dem entgegensteht. Der zweite Punkt, Umdenken. Umdenken. Da geht es wirklich um die Veränderung von grundlegenden Mustern und Denkweisen in mir. Als ich noch nicht so lange mit E-Mails gearbeitet habe, das ist jetzt auch schon wieder ein paar Jahre her, als so die ersten E-Mail-Programme aufkamen und so, ich weiß nicht mehr, ob es Outlook war oder ein anderes Programm, ich glaube, es war Outlook, da war mir diese Schrift immer zu klein von der E-Mail, die ich da geschrieben habe. Ich weiß nicht, ob es euch auch manchmal geht, dass ihr E-Mails kriegt, da braucht ihr eine Lupe, um das lesen zu können. Mir war das immer zu klein. Und dann kann man ja den Text markieren, und dann gibt es irgendwo, wo man die Schriftgröße auf 12 oder 14 stellen kann, und ich habe das dann gemacht. E-Mail abgesendet, wunderbar. Bei der nächsten E-Mail war das wieder Schriftgröße 8. Musste ich das wieder ändern. Bis ich irgendwann mal draufgekommen bin, hey, du musst die Grundeinstellungen verändern. Du musst da irgendwo ins System, in die Grundeinstellungen gehen, da gibt es bestimmt irgendwo was, wo man das für alle E-Mails einstellen kann. Und ihr glaubt es nicht. Jetzt, wenn ich eine E-Mail schreibe, ist immer Schriftgröße 14. Tja, ich rechne auch damit, dass es Menschen gibt, die meine E-Mails lesen, die vielleicht nicht so gut sehen können. Also Schriftgröße 14, ihr könnt es nachprüfen, wenn ihr mal eine E-Mail kriegt von mir. Aber versteht ihr, wir müssen die Grundeinstellung ändern. Nicht mal so irgendwie kurz Schriftgröße verändern und dann beim nächsten Mal ist wieder alles das Alte. Wir müssen die Grundeinstellung verändern. Ändert euer Denken, sagt Paulus. Römer 12, lasst euch verändern, umgestalten in das Bild, das Gott euch vorgestellt hat in Jesus Christus. Lasst euch umgestalten durch die Veränderung eures Denkens. Und das ist eine große Herausforderung, weil diese Muster oft so tief in uns drin sind, wir merken das oft gar nicht. Die sind so selbstverständlich. Und als ich diesen Bibeltext aus Ezechiel durchgelesen habe, bin ich über das Wort Götzen gestolpert. Ich gehe nochmal kurz zurück, halt, da war's. Vers 25, ich werde reines Wasser auf euch sprengen und ihr werdet rein sein. Von all euren Unreinheiten und von all euren Götzen werde ich euch reinigen. Und wir haben alle keinen Götzen bei uns auf dem Wohnzimmertisch stehen oder im Regal. Das haben wir nicht, wir sind viel moderner. Aber ich will mal unsere ungesunden Denkmuster und Gewohnheiten, die wir lieben und nicht loslassen möchten, ich will das mal als eine Art von Götzen bezeichnen. Und wisst ihr, Im orientalischen Israel, also im Volk des Alten Bundes, es war nie ein Problem, dass das Volk Israel Jahwe komplett abgelehnt hat und gesagt hat, wir wollen von Jahwe nichts mehr wissen, wir wollen jetzt nur noch Baal vertrauen. Oder Ashtarte oder wie die anderen Götzen alle hießen. Das war nicht das Problem, wenn ihr die Propheten lest, die Königebücher. Es war niemals das Problem, dass Israel Jahwe abgeschafft hat. Hat es nicht gemacht. Jahwe war immer der Hauptgott von Israel. Aber das Problem war, dass neben Gott auch noch andere Götzen Macht hatten. Jahwe war gut und es war wirklich der Hauptgott, ganz ehrlich. Für die meisten Belange des Lebens war Jahwe zuständig, aber es gab noch ein paar andere Themen, da waren andere Götter auch ganz hilfreich. Und das ist der Punkt, den die Propheten dem Volk Israel vorwerfen. Sie sagen, es reicht nicht, einen Hauptgott zu haben und daneben noch ein paar kleine Götzen zu pflegen. Gott zu vertrauen, wirklich Gott zu vertrauen, bedeutet keine Götzen zu haben, nur auf Gott zu vertrauen. Das ist die Ansage. Und ich möchte uns heute Morgen herausfordern, wo sind die Götzen in unserem Denken? Ich setze voraus, dass wir größtenteils alle Jesus nachfolgen möchten, dass wir alle gläubig sind und gläubig sein möchten und es auch so bekennen würden. Aber es gibt in meinem Leben, es gibt in eurem Leben Götzen. Es gibt Dinge, die wir nicht loslassen möchten, die wir pflegen, die uns heilig sind. Und ich habe mir überlegt, wie kommt man denn da drauf? Weil die sind ja nicht so offensichtlich, diese Götzen sind oft so unbewusst. Und ich habe ein paar Fragen gefunden bei Tim Keller. Fragen, die uns sensibel machen können für unsere Götzen. Was sind meine Götzen? Zum Beispiel meine Fantasien, meine Tagträume. Wenn du wissen möchtest, wo hängt dein Herz? Wo hast du emotional und von deiner Lebensperspektive her ziemlich viel Emotionen gebunkert und geparkt und wo ist viel Energie in deinem Leben gebunden? Schau deine Tagträume an, schau deine Fantasien an. Wohin denkst du, wenn du frei denken kannst? Was sind deine Tagträume, deine Sehnsüchte, die du pflegst? Wohin gehen die? Es könnte ein Götze sein. Könnte was sein, wo dir gar nicht so bewusst ist, aber etwas, das dein Vertrauen auf Gott korrumpiert. Was spendet mir Trost? Was spendet mir Trost? Was brauche ich, wenn es mir nicht gut geht? Was brauche ich dann? Ein Griff in den Schrank, zum Glas? Oder keine Ahnung, was ich dann brauche, damit es mir wieder gut geht? Was ist das? Vielleicht ein Götze. Was brauche ich? Was spendet mir Trost? Wofür gebe ich gerne Geld aus? Das sind nur Hilfsfragen. Wie gesagt, wenn du ein neues Auto brauchst, weil das alte kaputt ist, da sage ich nicht, das ist dein Götze. Es geht nicht darum, wir brauchen Dinge zum Leben. Aber wenn du merkst immer wieder, hey, da sind Dinge, da, das tut mir gut, wenn ich das mir anschaffe und das ist auch ein bisschen mehr und noch ein bisschen mehr und einfach so ein gutes Gefühl und so, könnte ein Götze sein. Wo gebe ich gerne Geld aus dafür? Wofür lebst du unter der Woche? Was ist dir in der Woche besonders wichtig? Jetzt wird es auch ziemlich ernst, welche unerhörten Gebete oder enttäuschten Hoffnungen machen dir besonders zu schaffen? Könnte das ein Punkt sein? Da geht es nicht darum, dass wir nicht auch enttäuscht sein dürfen und auch Dinge betrauern dürfen und den Schmerz fühlen müssen und dürfen, den manche Lebensführungen bei uns auslöst. Aber wenn ich merke, ich hänge immer wieder an einer Sache und ich komme darüber nicht weg, ich komme nicht darüber hinweg, dass dieser Wunsch mir nicht erfüllt wurde oder das so passiert ist, wie ich es eigentlich nicht wollte, dann könnte das sein, dass da mein Herz hängt und dass dieser unerfüllte Wunsch so einen großen Raum in meinem Leben einnimmt und eigentlich dieses Vertrauen in Gott erstickt. Wo erlebst du deine heftigsten Gefühle, Zorn, Angst, Zweifel, Schuldgefühle? Lasst uns mit diesen Fragen wirklich ehrlich umgehen. Wir werden jetzt das Abendmahl feiern miteinander. Ich möchte schon mal die Band nach vorne bitten. Es fehlt noch ein Punkt. Erster Punkt war, auf Gott hören. Zweiter Punkt war, umdenken. Dritter Punkt war, Schritte gehen, mutig Schritte gehen. Und ich möchte uns jetzt einfach herausfordern, welchen Schritt möchte ich gehen? Welchen Schritt werde ich gehen? An welcher Stelle will ich Gott mein Herz öffnen, damit er mich verändern kann? Und ich habe gesagt, das Abendmahl ist nicht nur ein Vergebungsmahl. Das ist es auch, Gott sei Dank. Das ist die Basis wirklich von allem. Das Abendmahl ist auch eine Herausforderung zur Veränderung. Mit Jesus auf dem Weg sein. Sagen, Jesus, du darfst mich verändern. Ich will mich verändern lassen. Gib mir einen neuen Geist, ein neues Herz. Ich brauche das. Ich bin bereit zu dieser Herzoperation, mich auf diesen Prozess einzulassen. Und ich möchte uns einfach herausfordern, welchen Schritt möchte ich gehen? Welchen Schritt möchtest du gehen? Vielleicht ist Sündenerkenntnis oder Sündenbekenntnis dran für dich heute. Sagst, das ist schlecht in meinem Leben. Da mache ich Dinge, die weiß ich, dass die nicht gut sind. Ich will die unters Kreuz bringen. Ich will die ausräumen. Ich bekenne das vor Gott, vielleicht auch vor Menschen. Ich möchte Vergebung in diesem Punkt. Leute, es gibt keine Veränderung ohne Vergebung, ohne dass Schuld ausgeräumt wird, gibt es keine Veränderung. Vielleicht ist es eine Bitterkeit, die ich loslassen möchte. Vielleicht hat Gott auf den Zahn gefühlt, gerade eben bei einem so einer meiner Götzen. Und vielleicht möchte ich diesen Götzen wegwerfen, symbolisch oder in Gedanken jetzt im Gottesdienst sagen, diesen Götzen, dem möchte ich keine Macht mehr einräumen. Da möchte ich uns einladen, jetzt während dem nächsten Lied darüber nachzudenken, aber dann vor allem das Abendmahl auch als so ein Bekenntnis zu nutzen. Ich stehe auf, ich will was verändern. Ich stehe auf, ich bleibe nicht sitzen, ich tue was. Ich will mich verändern lassen. Dass wir das Abendmahl ganz bewusst auch feiern als ein Mahl, wo wir uns Gott neu ausliefern. Und sagen, du darfst mich verändern. Das Lied, das wir jetzt miteinander singen, heißt, wir stehen hier. Holger, sag du es nochmal. Entschuldigung, ich habe es ausgesucht, aber ich war es gerade weg. Wir schauen der Wahrheit ins Auge. Wir schauen der Wahrheit ins Auge. Ja, ich muss euch ganz ehrlich sagen, in meinem Leben gibt es Dinge, die sind schrecklich. Die gehören da nicht rein, die möchte Gott verändern. In deinem Leben auch. Wir schauen der Wahrheit ins Auge. Ich möchte dieser Wahrheit ins Auge schauen. Wir stellen uns in dein Licht. Und da heißt es, du verdammst uns nicht, weil über unserem Leben Gnade und Wahrheit steht. Gnade und Wahrheit. Und das ist Abendmahl. Gnade und Wahrheit. Vergebung und Veränderung. Und wir wollen dieses Lied singen, einfach als ein Gebet, wo wir uns Gott neu ausliefern. Und wir wollen dann anschließend das Abendmahl feiern, miteinander als ein Bekenntnis. Matthias, ich hoffe, deine Frage ist so ein bisschen beantwortet worden, warum Veränderung zu unserem Wertekanon gehört. Nur veränderte Menschen verändern die Welt. Und nur veränderte Gemeinden leben Gottes Vision für die Kirche.